Markus begrüßt heute Dr. Stefan Fraude. Seit Juli 2024 ist Stefan CEO von Brack Altron. Mit einem Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Schweizer Franken handelt es sich hierbei um eines der größten digitalen Handelsunternehmen der Schweiz. Gemeinsam mit 1400 Mitarbeitenden will er den Handel von morgen gestalten. Vor seiner Tätigkeit bei Brack Altron fungierte Stefan 1,5 Jahre als CEO von Mediamarkt Schweiz. Davor war er 7 Jahre lang in Führungsfunktionen für Digitec Galaxus tätig. Dort baute er unter anderem den Marktplatz auf und leitete das internationale Category Management. Seit 2016 ist Stefan zudem Co-Gründer und Verwaltungsratspräsident der Lernplattform Max Brain. Er hat zum Thema Leadership und High Performance Teams an der Universität St. Gallen promoviert. Dort hat er auch seinen Master in Betriebswirtschaftslehre und Marketing Management absolviert.
Stefan, ich freue mich sehr, dass wir uns beide treffen für ein One-on-One. Es ist mir eine große Ehre, hier bei euch in den heiligen Hallen von Brack zu sein, mitten in the Eye of the Hurricane. Die erste Frage, die muss natürlich kommen, hast du eine Lieblingsmarke?
Natürlich habe ich Lieblingsmarken und das sind sogar mehrere. Aber wenn ich gerade im Moment so in der Welt rumschaue, vor allem im sportlichen Kontext, Eishockey-WM gerade hinter uns, die Fußball-WM gerade vor uns, die Schweiz ist schon echt eine richtig starke Marke und eine Love-Brand für mich. Und gerade wenn es so internationale Spiele sind, dann umso mehr.
Was ist die Value Proposition für dich von der Schweiz?
Es hat schon sehr stark immer noch mit Zuverlässigkeit, auch eine gewisse Bodenständigkeit, die da mitspielt, aber doch auch eine hohe Innovationskraft und gepaart mit einer starken Progressivität. Das schwingt für mich sehr, sehr stark mit der Schweiz.
Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
Wäre für mich ganz spannend, mal mit einer dieser großer Big Tech Guys eine Unterhaltung zu haben. Und weniger, was das für Personen sind, sondern wie denken die wirklich? Ich glaube, es wird ganz viel durch die Medien, irgendwie durch die Waschmaschine irgendwo gespült und da kommen wahrscheinlich nicht immer nur die ganzen Wahrheiten raus, was die wirklich denken. Und das würde mich wahnsinnig interessieren. Was denken die wirklich? Was bewegt die? Und wie muss man wirklich aufgestellt sein im Kopf, dass man so stark visionär in die Zukunft denken kann und gleichzeitig das doch noch irgendwo in der Realität auf den Boden kriegen? Das würde mich wahnsinnig faszinieren.
Wer wäre da so dein erster Kandidat?
Auch wenn es ein bisschen schräg klingt, aber ich finde, Elon ist da schon wahrscheinlich der Progressivste in der ganzen Truppe drin. Und man kann wirklich geteilter Meinung sein, was er macht, definitiv. Aber ich finde schon so diese Zugkraft nach vorne und was man alles als Menschheit erreichen kann, das finde ich schon unfassbar faszinierend.
Wie beginnt dein idealer Tag?
Spannend daran ist, ich brauche gar keinen Wecker. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich in irgendeinem 5-AM-Club wäre und per Definition schon einfach aufwache, sondern da kommen immer meine kleinen Kinder reingerannt. Die sind wie ein Uhrwerk. Deshalb bin ich immer wirklich zwischen 5:45 und 6 zwangsläufig wach. Ein riesen Highlight. So beginnt der Tag für mich einfach richtig gut. Und dann kommt der zweite Teil, das ist vielleicht eher so der arbeitsorientierte und das ist auch so eine kleine Macke von mir. Ich schaue mir immer als erstes direkt die Zahlen an auf dem Handy, auf einen Report. Da kommt immer um 6:11 Uhr rein. Das weiß ich schon. Und dann habe ich gerade so für mich so das Setting, das Scene vom Tag ist dann schon gemacht. Und dann weiß ich schon, was ist gestern passiert, was fällt so an, wo sind wir gut unterwegs. Ist mir ganz wichtig und dieses sehr Zahlengetriebene treibt mich eigentlich durch den ganzen Tag, aber auch durch das ganze Jahr durch.
Und wie hört der Tag auf?
Idealerweise nicht mehr, dass ich dann die letzten Dinge noch in den Computer reintippe und die Kinder sind dann schon lange im Bett. Aber passiert schon ganz oft, dass ich dann noch Dinge fertig mache. Aber wie hört er auf? Idealerweise einfach mit dem Gefühl, dass ich weiß, die großen Dinge sind erledigt und ich kann besser schlafen, wenn die relevanten Themen, die ich mir vorgenommen habe, dann auch wirklich abgefrühstückt sind.
Hast du einen Service-Failure, der dir im Kopf hängt, wo du sagst, boah, das war das Schlimmste, was mir je passiert ist?
Ich glaube, da gibt es ganz viele, aber viel, viel wichtiger für mich ist eigentlich, wie löst man einen Service-Failure? Fehler passieren überall und dürfen in meiner Meinung nach auch wirklich passieren. Die Frage ist nur, wie wird dir dann geholfen? Wie schnell wurde dieser Fehler wieder aus der Welt geschaffen? Und das finde ich viel, viel relevanter als die Frage, was für große Fehler sind passiert. Und das ist für mich eher der Game-Changer. Nicht der Fehler, der passiert ist, sondern eher, wie ist das Unternehmen damit umgegangen? Wie schnell haben sie mich als Kunden wieder zurückgewonnen? einfach mit einem sehr guten Customer Service oder was auch immer dahinter steckt, dann mit einer guten Nachbetreuung. Und deshalb will ich das sehr auf die Schiene ziehen.
Und wer ist da so gut in der Service Recovery für dich?
Hey, ist noch schwierig zu sagen. Also wir selber natürlich mit unserem prämierten Kundenservice, das machen wir wirklich sackstark, aber ich glaube, da bauen wir auch wirklich stark drauf. Aber da gibt es eine ganze Menge, die das gut machen. Aber natürlich in Zeiten, wo Personal gerade in der Schweiz, wenn man das Kontext Schweiz anschaut, immer teurer wird, nimmt die Servicequalität natürlich schon hinten raus dann sehr, sehr oft ab. Also die ganze Rückwärtslogistik und die nachgelagerten Prozesse, da gibt es bei vielen schon echt guten Bedarf.
LinkedIn oder Instagram?
LinkedIn, ganz klar. Instagram nutze ich nicht.
Berge oder Meer?
Da muss ich dir so eine geteilte Antwort geben. Ich würde sagen Frühling, Sommer und Winter Berge. Herbst, definitiv das Meer.
Auch im Sommer eher in die Berge als ans Wasser.
Definitiv. Meine Frau, sie ist ein Bergkind. Insofern, das ist schon per Default eigentlich, dass wir in die Berge gehen. Aber einfach der Herbst ist für mich eher so eine schleichende Zeit. Da passiert nicht viel, sehr dunkel und deshalb finde ich es da schon stark.
Streaming oder Kino?
Schon definitiv Streaming. Einfach, weil ich nahe zur Technologie bin und einfach diese Convenience unglaublich schätze.
Family Dinner oder Networking Apero?
Family Dinner, ganz klar. Also ich bin ein Familienmensch und deshalb will ich das immer bevorzugen. Manchmal muss man und will man auch und dann passt das auch ganz gut, aber die Präferenz ist klar gesetzt.
Stefan, wir kennen uns schon eine Weile in unterschiedlichen Funktionen an der HSG. Dann hat es dich relativ gerade, finde ich, in den Handel gezogen. Was motiviert dich, dich im Handel zu bewegen?
Was mich am meisten fasziniert bis heute, ist diese Schnelllebigkeit, dieser Speed, die Innovationskraft, die da drin steckt und dieses Konzept von sehr schnellem Try, Fail und Learn. Und das ist etwas, das mir als Person einfach unfassbar zusagt, weil ich gerne schnell innoviere, Dinge ausprobiere. Wenn die funktionieren im Sinne von der Kundschaft, dass man sich dann da weiterentwickeln und weiter voranhangeln kann. Und was eher nicht zu meinem Naturell oder meiner Person spricht, ist, dass man etwas lange plant und dann 5 Jahre umsetzt und dann irgendwann vielleicht weiß, ob das was bringt oder nichts. Deshalb glaube ich, diese Schnelllebigkeit vom Handel, die sagt mir unfassbar zu.
Stefan, du bist jetzt 2 Jahre bei Brack unterwegs und warst vorher bei anderen Unternehmen. Wie ist es dazu gekommen, dass dich Brack so begeistert hat, zu sagen, ja, da will ich rein, das interessiert mich?
Also vielleicht noch ganz wichtig, es ist Brack Altron und das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil wir auch noch 2 Firmen sind. Der eine ist eher das Endkundengetriebene, das kennt natürlich mehr, das ist mir durchaus bewusst, aber Altron als einer der 3 Terra-Trader in der Schweiz ist schon auch eine ganz große Nummer und hochgradig relevant in der Handelslandschaft.
Ganz kurz erklären, was ist ein Terra-Trader? Weiß vielleicht nicht jeder.
Guter Punkt, ein Terra-Trader ist einfach einer der größten Trader, also ein Distributor in der Schweiz, der vor allem auch den ganzen Retail beliefert, aber auch den ganzen Handel. Für mich ist Brack Altron insgesamt einfach ein Rohdiamant, der da sitzt. Wenn wir auf die Logistik schauen, da können wir schon richtig stolz drauf sein. Das ist wahrscheinlich europaweit eines der automatisiertesten Logistikzentren, die überhaupt bestehen. Wir sind auch Center of Excellence für ganz viele Bereiche da drin. Wenn wir aber dann in die eigentlichen Kernprozesse eines Handelsunternehmens reinschauen, dann sind wir dann schon eher noch traditioneller unterwegs. Also von wirklich Demand Planning bis zu, was legen wir uns an Lager, wie kaufen wir ein, wie steuern wir auch unser Lager, dann haben wir da schon noch viel, viel Potenzial mit Bots, Automatismen, ein viel, viel skalierbares Unternehmen aufzubauen. Und das finde ich unfassbar spannend, weil ich das bereits natürlich schon bei Digital Galaxus sehr stark mitgestalten durfte. Und ich glaube, diese DNA, die ich da aufgebaut habe, das ist etwas, was ich schon sehr gerne mitnehmen würde. Und da haben wir auch unfassbar viel Potenzial noch in der Schweiz, um ganz viel bewegen zu können.
Das hört sich jetzt alles sehr nach Supply Side an, wie man so schön sagt. Das ist so die, wie ich immer sage, eigentlich das Backend. Nun ist der Schweizer Markt ja nicht gerade unbesetzt von Unternehmen, die versuchen, sich eher am Frontend zu positionieren und dergleichen. Wie siehst du die Situation da für dich als Brack Altron?
Also natürlich muss man an beiden Seiten schrauben. Das ist ganz logisch. Und deshalb sind wir auch, wenn wir schon von Frontend reden, sind wir sehr stark dran, natürlich den Online-Shop auf ein nächstes Niveau zu hieven. Und wir sind auch extrem stark im Marketing unterwegs, uns ein Stück weit auch zu repositionieren. Vom Nischenplayer, eher vom ICT-Plus-Anbieter, eher in dieses One-Stop, diesen gesamten Online-Shop, dieses Gesamtwarenhaus für die Schweiz. Und deshalb haben wir auch marketingtechnisch sehr, sehr viel in die Richtung natürlich aufbereitet und neu gestaltet. Aber, und das muss man schon auch immer wieder sagen, insgesamt ist es schon zentral, dass man diesen Backbone als erstes wirklich gut hinkriegt. Und das ist halt nun mal einfach ein breites Sortiment, gute Verfügbarkeit, attraktive Preise. Und dann ist das, was man bestellt, schnell beim Kunden. Und das haben wir schon noch nicht ganz im Griff. Wir sind schon gut drin, aber das können wir schon noch intensiv schrauben. Also insofern ist es diese Parallelität von diesen zwei Themen, von im Backend können wir ganz viel schrauben, währenddem wir auf einem ganz guten Frontend uns fortwährend weiterentwickeln und weiter innovieren.
Also das heißt ja quasi, dass man erstmal seine Hausarbeiten gemacht haben muss, bevor man überhaupt irgendwie sich dann an den Wettbewerb wagen darf und sagen kann, man spielt mit.
Das muss man absolut so sagen. Also bei uns ist schon immer noch das Motto Fixing the Basics. Das muss man einfach als Reality-Check mal noch so sehen. Da sind wir auch schon gut fortgeschritten und weitergekommen. Aber da sind wir schon noch nicht ganz da, wo wir uns in Zukunft sehen würden. Und insofern ja, im Moment ist es eher wahrscheinlich das Motto, noch zum Standard aufholen, den ein durchschnittlicher Kunde oder eine durchschnittliche Kundin in der Schweiz erwarten würde. Wie gesagt, wir sind in vielen Teilen schon sehr gut, aber haben da schon noch Luft nach oben. Und dann kommt der spannende Teil dann, wie differenzieren wir uns dann für die Zukunft. Aber wir arbeiten im Moment ganz, ganz viel an diesen vier zentralen Säulen von Sortiment, Verfügbarkeit, Pricing und schnelle Lieferung.
Du hast von einer neuen Ära bei Brack Altron gesprochen. Was ist die Zukunft da? Weil du jetzt immer viel darüber geredet, wo ihr gerade dran seid. Wo geht das für dich hin? Was bedeutet das für dich? Was ist die neue Ära?
Es gibt eine interne Perspektive und es gibt eine externe Perspektive davon. Die interne Perspektive ist davon, dass wir uns sehr stark von einem traditionelleren, nicht ganz traditionelleren Handelsplayer mit einer herausragenden Logistik in eine Tech- und Logistik-Company transformieren. Das ist das, was im Moment sehr, sehr intensiv und auch sehr aktiv passiert. Und ich bin überzeugt, das ist schon the way to go für einen digitalen Händler der Zukunft. Also ich glaube, da hat es ganz gute Möglichkeiten, wenn man sich so für die Zukunft aufstellt. Und das zieht natürlich eine ganze Menge von Veränderungen nach sich. Aber das ist die eine ganz große Veränderung, in der wir gerade drin sind. Und die andere ganz große Veränderung ist, wie positionieren wir uns denn überhaupt als Brack, jetzt in erster Linie, aber auch als Altron. Und wie ich vorhin schon ganz kurz formuliert habe, in erster Linie kommen wir aus dieser sehr starken ICT-Schiene raus, also eher alles, was Computer, Peripherie etc. ist, und haben dann ein bisschen vor der Pandemie, aber vor allem in der Pandemie ganz viel dazu geklatscht. Da sind neue Sortimente, neue Produktbereiche dazugekommen. Und wir haben uns gar nicht gestellt, sind wir denn jetzt wirklich ein komplett Online-Warenhaus oder nicht? Und die Entscheidung ist jetzt schon seit Längerem gefällt. Das ist auch Inhalt unserer Strategie. Und das ist der zweite ganz große Veränderungsprozess, dass wir uns als Gesamtwarenhaus für die Schweiz sehen. Und das nicht nur im Endkundenbereich, sondern tatsächlich auch für Altron, wo wir sehr viel dann diesen Mid- und Longtail für unsere Retail-Kunden eigentlich lösen können und sie entsprechend auch beliefern können.
Wenn du jetzt sagst, das ist ein Veränderungsprozess, so hast du es jetzt formuliert, oder nennen wir es Transformation. Wo hast du die Hebel gefunden, die eigentlich am schnellsten helfen? Wo funktioniert schnell? Wo ist es hartnäckiger? An was muss man mehr arbeiten, weniger?
Also es gibt natürlich bekannterweise ein paar Quick Wins und die kannst du schnell umsetzen, die zeigen Wirkung. Und in einer Veränderung oder einer Transformation ist es essentiell, dass schnell Wirkung ersichtlich wird. Auch für die intern natürlich, aber ich glaube auch extern. Man merkt, es bewegt sich was, es bekommt irgendwo Schub rein und da hilft natürlich schon strukturell. Einerseits, wenn man diese Quick Wins löst und das kann man auch noch ohne ganz viel Technologie machen. Und was ein ganz großer und guter Hebel ist, natürlich übers Branding. Und das war auch einer der ganz ersten Schritte, die wir gemacht haben. Wir haben in der kürzester Zeit ein komplettes Rebranding gemacht, einerseits intern für die Firma, ursprünglich hieß die Competec, mit ganz vielen Brands unten drunter, also quasi ein House of Brands. Und jetzt haben wir ein Branded House draus kreiert, das Brack Altron heißt. Und das natürlich schon rein für die Energie, die entsteht in einem Unternehmen. Es ist Veränderung da, es gehen Dinge voran, essentiell, und hat schon mal diesen ersten Punkt von, hey, es tut sich was und wir kriegen Dinge umgesetzt. Weil in der Realität geht so eine Transformation immer eher 3 Jahre, vielleicht noch ein bisschen länger. Und deshalb ist der springende Punkt, man muss immer wieder diese Proof of the Pudding haben, wo man merkt, es bewegen sich Dinge wirklich voran und wir kriegen die auch gebacken. Und auf Kundenseite kann man das mit dem Marketing auch sehr gut nutzen. Also wir haben sehr früh den Onlineshop refreshed, wir haben ein Rebranding gemacht, wir haben die Bracklist kreiert, also entsprechend die Pakete kommen jetzt wieder, Labutin-Schuh quasi des Handels kommen die natürlich zum Kunden und der Kundin. Und das sind alles Elemente, die man wahrnimmt und dann merkt der Kunde und die Kundin bereits auch schon, hey, da tut sich was, die bewegen sich, die verändern sich, da gehen Dinge voran. Und da muss man natürlich schauen, dass man konsequenterweise immer wieder große Schritte dann nachschiebt.
Jetzt hast du gesagt, dass die Marke vor allen Dingen nach innen gewirkt hat erstmal. Das finde ich schon einen sehr spannenden Punkt, aber das hören wir immer wieder, dass nach innen so eine Identität, die man neu aufbaut, natürlich Schub gibt, ne? Und dass das die Leute auch aufweckt und denen sagt, Kinder, da kommt jetzt was anderes daher, als wie wir früher waren. Woran hast du intern gemerkt, dass diese Transformation auch angenommen wird? Dass die Leute sagen, wow, das ist was, das taugt mir, da will ich dabei sein. Oder gab es da größere Widerstände, die gesagt haben, komm, das lief so gut mit unserer Logistik, warum müssen wir jetzt die Dinge anders machen?
Die gibt es natürlich bis heute noch, wo man sagt, Dinge, die sich verändern, sind schwierig. Und ich möchte auch gar nicht verneinen, dass Dinge schwierig sind, wenn man die verändert. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deiner Hypothese, dass eine Marke nach innen sehr, sehr stark wirkt. In erster Linie glaube ich ja, vor allem in unserem Kontext, weil wir ein Konstrukt von eigentlich sehr viel Einzelunternehmen, da gab es Brack, da gab es Altron, da gab es Competec Logistik, das waren alle einzelne Firmen und da war eine sehr starke Identität für diese Firmen da. Also deshalb wirkt natürlich dieses Konstrukt, was wir zu Beginn initiiert haben, von One Company, One Team, One Strategy, also wirklich die komplette Fusion in eine Firma und nicht in einer divisionalen Organisationsstruktur, da wirkt das Branding natürlich unfassbar stark mit und kittet auch im Sinne von einer gemeinsamen Identität. Woran sieht man das denn sehr stark? Der erste ganz große Punkt ist, wenn man T-Shirts intern verteilt mit dem neuen Claim von uns, das ist auch Unboxing Potential, das ist auch intern unser Claim, extern nennen wir das dann Pack aus, was in dir steckt, und man merkt, die T-Shirts werden mit Stolz getragen, dann merkt man, ein großer Teil der Transformation hat schon mal zumindest im Ansatz zu wirken begonnen. Und das ist schon echt ein super schöner Moment und das mag sehr plakativ wirken, aber ich glaube, dass man muss sich ja mit einem neuen Brand dann identifizieren und den auch cool finden, dass man den trägt. Und das waren so die ersten Momente, wo man sieht, das beginnt ganz gut zu gelingen, aber das ist natürlich ein fortlaufender Prozess. Also es wäre vermessen zu sagen, dass wir da schon durch sind, sondern wir sind eigentlich noch Mitte, du hast es initial mal gesagt, im Auge vom Hurricane. Also ich würde sagen, wir sind da schon noch mitten in der ganzen wilden Fahrt drin.
Wenn wir jetzt über die Transformation reden, was war dir besonders wichtig?
Es ist ganz relevant, dass man die Leute mit auf den Weg nimmt. Aber er beginnt in erster Linie mal einfach mit einem harten Reality-Check. Und das ist schon etwas, was unsere Firma sich vielleicht nicht ganz gewohnt war. Ist vielleicht auch ein bisschen unschweizerisch, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Sich wirklich zu hinterfragen, was funktioniert wirklich, aber auch was funktioniert wirklich nicht. Beide Elemente sind elementar. Weder die eine Seite zu überdramatisieren noch die andere. Aber es wirklich ein klares Bild zu kriegen, das ist schon die Essenz von, wir müssen uns verändern. Und das war der erste ganz große Schritt, den wir gemacht haben. Der zweite große Punkt ist dann schon, man muss Speed reinbringen in die ganze Geschichte. Also jede Transformation geht zu Boden. Wenn das einfach 5 Jahre ergebnislos ist, faktisch, dann ist es tot. Weil am Anfang ist viel, viel Energie da und Aufbruchsgeist und alles, aber da muss Speed reinkommen. Da geht auch der nächste Punkt mit rein. Eine Transformation ist aus meiner Perspektive eine unfassbare Mindset-Geschichte. Man kann alles im Kopf steuern und im Kopf meine ich wirklich auch mit einer Kultur, die dahinter steckt etc. Das war mir mit dem gesamten Leadership-Team auch ein großes Anliegen. Wie kriegen wir es gebacken, dass man sich eben auf Veränderung freut, dass man es aktiv angeht, Teil davon ist und weniger, dass es nur aufdoktriniert wirkt und man sagt, ja, jetzt muss ich da irgendwie mitspielen. Aber es sind natürlich so diese zwei Komponenten von Speed und Mitwirkung, das ist schon ein Konflikt, der inhärent ist. Also mit Speed geht es schneller, wenn man durchdekliniert und Commitment kriegt man nur, wenn die Leute natürlich mit an Bord sind. Und das glaube ich ist schon so, diese Kombo rauszufinden, wie schnell kann es sein, dass man alle mit an Bord hält und wirklich auch viel Mitwirkung hat, versus man verläuft sich vielleicht in verschiedenen Themen und hat einfach den Speed nicht am Schluss vom
Tag. Aber reicht es, sich zu Anfang ganz ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen, guck mal, da sind wir gut oder da sind wir schlecht? Du gehst ja in einen Prozess rein, wo du unheimlich viele Ungewissheiten hast. Da ist ja der Erfolg nicht unbedingt vorprogrammiert. Wir wissen ja, dass also 75% aller Change-Prozesse sowieso failen, weil sie die Mitarbeiter nicht mitnehmen. Wie hältst du diese Dynamik aufrecht, dass du sagst, da sind wir noch nicht, da müssen wir weitermachen, wir müssen uns kümmern, wir sind auf dem Weg?
Wahrscheinlich das erste Jahr war mit Abstand das allerhärteste, weil da lassen noch ganz viele Themen auf sich warten. Und nochmal auf den Punkt vorhin zurück, ist schon mal cool, wenn Rebranding da ist, man wird extern darauf angesprochen, die Leute extern auch für die Mitarbeitenden sagen, hey, bei euch bewegt sich echt was, da tut sich was. Es kommen teils auch ganz spannende Leute neu dazu, zu den ganz spannenden Leuten, die wir bei uns schon haben, die ganze Reise natürlich mitmachen. Also ich glaube, das ist schon so, diese ersten 12 Monate, die sind schon echt knackig, weil eigentlich noch nichts passiert. Also es ist einfach, man wirkt Dinge rein, man versucht Dinge besser zu machen, man hat diese Quick Wins, aber das ist nicht der Game Changer. Und da hat man schon gespürt, so knapp nach einem Jahr, die erste Euphorie ist ein bisschen verflogen und es müsste jetzt alles schon laufen. Warum sind wir nicht zurück bei 9-10% Wachstum oder Double-Digit Growth? Da ist einfach sehr viel Resilienz auch notwendig. Und je länger dann dieser Prozess geht, merkt man, Dinge klicken ineinander, der Gesamtplan wird immer klarer und die ersten Ergebnisse fangen sich im Kleinen an zu zeigen. Und das ist so wie der nächste Schub, der dann kommt, wo man merkt, hey, das Ding funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Und das löst so wie die zweite Welle von Motivation und Energie dann aus. Aber es gibt schon so die klassische Phase, wo es einfach so, einfach so ein richtiger Dämpfer nimmt. Und da muss man auch als Leadership-Team schon sehr viel Resilienz zeigen und immer wieder die Überzeugung haben, das funktioniert und das ist der richtige Weg und das klappt schon auch immer mit dem Verständnis, dass man auch den Weg anpassen kann auf dem Weg leicht.
Du hast in einem LinkedIn-Post mal das Thema Transparenz extrem betont. Du hast gesagt, die Transparenz ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren.
Also insgesamt bin ich und das ganze Leadership-Team fundamental davon überzeugt, dass dieses Co-Ownership oder eben diese auch transformative Führung, da geht es ein bisschen zur Dissertation, die wir zwei gemeinsam dann durchlebt haben, ein bisschen zurück, aber das ist echt eine Grundüberzeugung von mir. Und dazu gehört Transparenz. Also wenn man weiß, wohin der Weg geht, was man machen will, was steckt dahinter, dann ist es einfach um Längen einfacher, dieses Commitment auch bei allen Beteiligten zu kreieren. Insofern, wir haben alles transparent bei uns. Also alle sehen alle Zahlen fast in allen Belangen komplett transparent in unserer Firma. Man sieht auch, was wir gerade arbeiten bezüglich Innovation in einem Project Board. Das ist in Jiras, dieser agile Mindset von Weiterentwicklung. Und da hat die gesamte Firma komplett Einsicht drauf und kann da auch aktiv mitwirken. Also insofern, transparent, glaube ich, ist nicht nur ein Element, das einfach nur wichtig ist, das passiv zu akzeptieren, sondern auch Transparenz auch wichtig, das aktiv zu nutzen und dann an Dingen, die man weiß und kennt oder mitbekommt, aktiv dann auch mitzuwirken. Und dann glaube ich wirklich daran, dass man so eine gesamte Firma sehr, sehr gut aktivieren kann, solange die Strategie allen glasklar ist, dass man doch in eine Richtung zusammenschiebt und nicht, dass es in alle Richtungen geht.
Die Anzahl der Talente, die wir im Schweizer Markt haben, die sich mit Einzelhandel beschäftigen wollen, die sind ja endlich. Du hast Konkurrenten, die attraktiv sind, die sich gut aufstellen. Du hast Omnichannel-Player, du hast D2C-Companies. Wie schaffst du es, die Talente zu bekommen, die du glaubst zu brauchen für dein Unternehmen und vor allen Dingen dann auch im Leadership?
Ich glaube, am Schluss geht es immer darum, es gibt Leute, die wollen was bewegen und es gibt Leute, die wollen einfach bewegt werden ein Stück weit. Das Erste ist schon mal, wir sind wahrscheinlich schon sehr attraktiv für Leute, die bewegen wollen. Also für einen Konzern, der 1,2 Milliarden groß ist, wir haben große Wachstumsambitionen und wir haben noch unfassbar viel zu tun und geben in diesem Rahmen von viel zu tun auch viel Verantwortung ab. Also man kann hier wirklich, wie man so schön sagt, einen riesen Footprint hinterlassen. Das ist, glaube ich, schon attraktiv für ganz bestimmte Menschen, die wir auch ganz explizit natürlich suchen. Wer bewegen will, wer mitgestalten will, aber das bedeutet auch wirklich auch umsetzen, sind wir, glaube ich, schon auch ein hochattraktiver Arbeitgeber, vor allem mit dem Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Also wir wollen echt angreifen, deshalb auch unser Gesamtclaim der Firma natürlich, wir wollen gemeinsam den Handel der Zukunft gestalten. Das steht nicht nur einfach so plakativ an der Wand, sondern das meinen wir so. Und da gibt es schon, glaube ich, zumindest, was ich so ein Unternehmen kenne, wenige, die das in dem ausgeprägten Maß dann wirklich auch an den Mitarbeitern mitgeben, was man gestalten kann, wie viel man mitentscheiden kann. Und das, glaube ich, schon ist sehr attraktiv. Aber da müssen wir natürlich schon viel auch in den Employer Brand investieren, in unsere Reise und auch in die Kommunikation, wohin wir wollen. Aber dann, glaube ich, schon sind wir sehr attraktiv für eine ganz breite Masse an engagierten, smarten Leuten, die einfach viel bewegen wollen.
Ich würde jetzt gerne noch auf zwei, drei Punkte eingehen, die so ein bisschen mehr am Frontend sitzen. Kannst du mir den wichtigsten Moment of Truth aus der Richtung von Brack Altron beim Kunden, vor allen Dingen bei Brack, nennen? Was ist der Moment, auf den es euch am meisten ankommt? Ich nenne es inzwischen immer der Moment that matters, weil es ja nicht immer darum geht, dass was schief geht, sondern was ist für euch der Punkt, wo ihr sagt, das muss für den Kunden klappen?
Das ist natürlich genau auf unseren Claim ausgerichtet. Deshalb haben wir den neuen Claim auch so platziert. Das ist Unboxing Potential, also pack aus, was in da steckt. Also der Unboxing-Moment von egal welche Art Kundschaft, ob das der Endkunde zu Hause ist oder der Geschäftskunde irgendwo im Office oder der Retail-Kunde, der es halt eher in der Logistik macht. Aber das ist wirklich der Moment der Wahrheit, wo es rauskommt, haben wir den richtigen Job gemacht, haben wir die richtigen Produkte gezeigt, ist es schnell genug gekommen, erfüllen wir die Erwartung und deshalb ist auch der ganze Claim von uns auf diesen One Moment of Truth, dieses Unboxing-Moment ausgerichtet.
Wie beurteilt ihr, dass eure Kunden dann wirklich auch mit dem Unboxing zufrieden sind? Was messt ihr? Wie geht ihr damit um, dem Kunden irgendwie richtig zuzuhören?
Also auf die eine Seite natürlich gibt es das Konstrukt vom NPS. Der ist für uns trotz allem nicht ganz irrelevant. Da kann man auch dafür oder dagegen sein. Ich weiß, wir haben schon ein paar Diskussionen darüber. Ich finde da nicht ganz so verkehrt, aber das zeigt ja schon ein Stück weit, bist du begeistert in diesem Moment of Truth, ja oder nein? Und was wir natürlich schon an zusätzlichen KPIs haben, ist natürlich alles, was dann zurückkommt. Also im Sinne von die Retourenquote, wo sind die passiert, was sind die Gründe davon, aber auch alles, was dann in den Customer Service reinläuft an Feedback. Und das evaluieren wir sehr, sehr stark über KI, also auch die geschriebenen Dinge und spüren dann sehr schnell raus, wo haben wir nach wie vor Luft nach oben und wo müssen wir unsere Prioritäten setzen, um den Kunden noch mehr zu begeistern. Aber der NPS ist nicht ganz unwichtig. Es gibt auch ganz viele andere KPIs, die man nutzen kann, um festzustellen, Kunde ist begeistert, behält das Produkt, weil gerade im E-Commerce ist es schon sehr einfach, Dinge zurückzuschicken. Also man spürt sehr schnell, ob man einen guten Job macht oder nicht.
Ja, ich glaube, dass der NPS bei euch als einem der wenigen Unternehmen, ganz ehrlich, auch die richtige Dimension ist. Ihr wollt ja wachsen.
Richtig.
Ihr wollt über Weiterempfehlung gehen. Gibt es für dich Unternehmen, wo du sagst, die bewunderst du für ihre Customer Experience? Die sind für euch in der gewissen Form auch irgendwie Vorbild?
Da gibt es viele natürlich im E-Commerce-Feld, die ganz verschiedene Dinge ganz gut tun. Aber für mich eine der perfektesten Setups ganz generell, wenn man jetzt von Handel alleine weggeht, ist schon einfach Apple. Ich wurde ehrlicherweise noch nie enttäuscht. Also irgendwie alle Apps, die ich runterlade, das funktioniert, wenn ich ein neues Telefon habe. Hey, klappt einfach immer problemfrei. Ich haue mir die AirPods rein und es klappt immer mit der Verbindung. Das sind schon so Dinge, wo du denkst, ich denke nicht mal darüber nach, ob es nicht funktionieren könnte, weil ich noch nie enttäuscht wurde. Und das finde ich schon insgesamt von dieser Customer Experience schon echt Wahnsinn, wenn du schaffst, also zumindest bei mir so, kann vielleicht auch andere geben, aber ich wurde noch nie enttäuscht. Und das finde ich schon echt hohe Klasse, wenn du ein Gesamtökosystem zusammenbaust, das immer funktioniert, das mich immer wieder begeistert und ich unfassbar oft jeden Tag nutze.
Ich kann da nur beipflichten, mir geht das genauso. Ich bezeichne mich auch immer als Apple, ja, weil da geht nie was schief, das funktioniert immer. Stefan, wir reden über AI, wir reden über die LLMs, die Entscheidungen mit übernehmen. Wir reden von Generic Engine Optimization. Wir merken, dass diese intelligenten Kollegen anders suchen, andere Empfehlungen aussprechen. Thorsten hat hier neulich ein Gespräch mit meinem Kollegen Dennis Herrhausen über Agentic Commerce gehalten. Wie seht ihr das für euch?
Die Zahlen sind relativ klar, also dass es in die Richtung geht und dass doch auch schon immer noch ein kleiner, aber stark wachsender Teil über Geo kommt, das ist offensichtlich. Also der erste Schritt, den wir schon mal tun, ist, wir machen Geo Optimization bei uns, also zu überlegen, wie kommen wir denn überhaupt aufs Radar von all diesen LLMs? Also wie kommen wir dahin? Kennen die uns und wie schlagen die uns auch für gewisse Dinge vor? Also das wäre falsch, wenn wir das nicht tun würden oder umgekehrt formuliert. Das ist ja genau das Gleiche, wenn man sagen würde, Google ist kein Traffic-Kanal, dann glaube ich, steht man auch komplett auf dem Schlauch. Ja. Und das ist genauso diese Bewegung, die gerade passiert. Was geht dann von Google weg und tendenziell eher Richtung Large Language Models oder halt eben diese KI-gesteuerten Modelle rein. Der zweite Punkt ist aber so ein bisschen die Frage, läuft dann alles über die oder wie kann man sich selbst als E-Commerce-Player noch irgendwie etablieren? Und da wäre ich überzeugt, dass wir einen großen Teil vielleicht auch selber machen können. Also wir heute natürlich schon machen ist, wir bauen diese ganzen LLMs natürlich schon bei uns ein, also ein Chatbot. Jetzt geht das so an diese Grundüberlegung, die ich vorhin schon gesagt habe, wer sind wir positioniert und wir natürlich ein Gesamtwarenhaus für die Schweiz sind, dass der Großteil, ein Mammutanteil aller Artikel, die man für den tagtäglichen Gebrauch einfach benötigt, im Sortiment hat, dann kann man sich auch gut überlegen, warum baut man diese LLMs nicht gerade selber bei sich ein. Und man eintippern kann, ich gehe jetzt auf eine Bergwanderung, 3 Tage, 2000 Meter Höhe, was brauche ich alles dafür? Und dann macht das die LLM wie auch bei allen anderen, die kommt dann raus, das und das brauchst du, die und die Art Jacken brauchst du. Und dann halten wir natürlich den Kunden und die Kunden direkt bei uns im Ökosystem. Also das ist schon der zweite ganz wichtige Teil. LLMs mit dieser ganzen Produktberatungsfunktion und Denkweise direkt bei uns zu implementieren. Und ich glaube, dann kann man sich schon auch überlegen, und das ist ein bisschen auch die Grundsatzfrage, wie wichtig ist dann der Brand und die Reise, die wir haben? Und da bin ich einfach überzeugt, der Brand, der bleibt einfach langfristig eine ganz elementare Geschichte. Und wenn natürlich ein Kunde schon in unserem Ökosystem länger ist, sich da bewegt, das nutzt, dann gibt es vielleicht gar nicht unbedingt diesen Bedarf von, ich gehe in ein anderes LLM rein und frage diese Frage, weil wir eigentlich schon alles erfüllen können, was eigentlich an Bedürfnissen vorhanden ist. Und das ist dieser zweiteilige Weg, den wir gehen. Und beides ist natürlich ein Lernen, ein Verstehen. Aber das sind so diese beiden Wege, die wir gehen wollen.
Damit geht er ja relativ deutlich denselben Weg, den auch Amazon mit Rufus geht, dass man sich quasi sein Schild nach vorne baut und versucht, den Kunden damit abzuholen. Jetzt gehen wir da mal von aus, dass der Kunde vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht auch erst in 3 Jahren mit seinen eigenen Agenten durch die Gegend turnt. Also der den Agenten die Auftrag gibt und sagt, Wanderreise, guck dich mal um und mach mal, Rest findest du im Kalender und im Chat mit meiner Familie, wander mal los und guck mal, wo wir die richtigen Dinge finden. Also der Agent kommt quasi zu euch und nicht mehr der Kunde.
Das ist ein mögliches Szenario. Ich glaube, auch da gibt es immer noch Gründe, weshalb wir eine gute Destination sein können. Aber der Backbone von allem ist ja immer noch die Frage, woher kommen denn die Produkte überhaupt? Und da kommen wir auf die Essenz von unserer Strategie. Also wir haben ein ganz großes Logistikzentrum und haben ganz viele Produkte bei uns selber an Lager. Und ich glaube, was sich dann eher challengen würde, ist all die Themen um Dropshipping, um Marktplätze, die wird es dann wahrscheinlich relativ heftig wegradieren, wenn das tatsächlich die Zukunft ist. Das ist ein mögliches Szenario. Aber ich glaube, da können wir unsere Essenz wieder spielen von, wir müssen ja trotzdem zur Verfügung stellen, welche Art von Produkten haben wir denn im Sortiment? Das, vielleicht ist das dann gar nicht mehr der Online-Shop. Zweifle ich dran. Also ich bin überzeugt, das wird schon noch lange einen Online-Shop geben, wie wir den heute kennen. Der wird aber andere Funktionen drin haben, der wird anders genutzt werden. Aber mindestens irgendwo musst du mal die Produkte, diese KI irgendwie füttern, muss es ja haben. Also ich glaube, die Essenz bleibt immer noch relativ gleich. Wir müssen Produktdaten zur Verfügung stellen, wir müssen Preise offerieren und wir haben eine hochperformante Logistik, die das Ganze dann zuliefern kann. Und insofern wird sich dieser Shift einfach so ein bisschen bewegen von, was ist denn die Oberfläche davon? Aber der ganze Rest, den müssen wir als Handelsplayer ja sowieso auch in Zukunft weiter erfüllen.
Finde ich sehr spannend, weil damit sagst du quasi, dass deine Hausarbeiten, die wir zu Anfang genannt haben, in der Zukunft wahrscheinlich ein ganz guter Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn ein Agent überprüft, wann kriege ich das alles zur gleichen Zeit, reicht das noch, um da so in den Urlaub zu fahren, etc. etc.
Also hat einen Grund, weshalb wir das tun. Also auf der einen Seite natürlich, um schon die Bedürfnisse, die heute bestehen, in unserem Online-Shop. Aber deshalb ist auch natürlich schon die Überlegung, wohin geht es mit der Reise Marktplatz für Back vor allem. Und da sind wir schon auch überzeugt, uns leicht zu öffnen im Sinne von Scheckenlieferung kann schon Sinn machen. Aber wir wollen ganz klar am USP festhalten, dass wir sehr viel aus unserer eigenen Logistik für die Schweiz direkt liefern können. Und da sind wir echt felsenfest davon überzeugt, dass ein USP heute, den bauen wir weiter aus. Wir haben die Möglichkeiten dazu. Das wird vielleicht sogar noch ein fast stärkere USP für die Zukunft werden.
Und darauf kommt dann die Marke mit dem Unboxing Potential als emotionaler Differenzierer,
genau,
sodass ihr sowohl den Agenten als den eigentlichen menschlichen Kunden im Buying Center noch ansprechen könnt. Ich würde jetzt gerne noch so ein, zwei Sätze mit dir diskutieren über die Schweizer Handelslandschaft, den globalen Wettbewerb, der da immer mehr Einzug hält, wenn wir uns so die Zahlen angucken, was Temu und Shein hier in die Schweiz liefern. Wo siehst du da die Herausforderungen jetzt und auch in Zukunft, um Brack da wirklich nachhaltig aufzustellen?
Die Herausforderung ist, was ist der USP, den wir dem Kunden oder der Kundin einfach geben am Schluss vom Tag? Und wo ich überzeugt bin, ist, wir verstehen natürlich mit unserem sehr lokalen Setup, also wir sind ein reiner Schweizer Player als Brack Altron, verstehen wir die Kundschaft schon sehr, sehr gut. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, wenn es natürlich Richtung Brack geht, dann ist es ein bisschen fluider mit dem Ausland. Wenn wir Richtung Altron oder Brack Business gehen, wo wir sehr ein starkes auch Solutions- und Service-Geschäft haben, das ist sehr, sehr schwer vom Ausland zu handeln, dann haben wir ohnehin ganz starke Vorteile, weil wir einfach nahe beim Kunden und der Kundin sind. Aber ich glaube, das ist trotz allem bei den Endkunden sehr entscheidend. Wir verstehen die Kundschaft, wir wissen, was, ich sag mal, so ein durchschnittlicher Schweizer oder Schweizerin möchte. Was ist die Erwartungshaltung? Was ist gerade in der Schweiz? Was bewegt uns? Also da haben wir schon viele Vorteile. Das kann man kopieren, aber hat garantiert einen längeren Lag, wenn man das vom Ausland aus macht. Ein ganz großes Element davon ist natürlich die Logistik, die hier bei uns in Willisau steht, im Luzernischen. Und das spüren wir einfach schon und darauf setzen wir auch ganz klar. Also mit allen bekannten Playern in der Schweiz und außerhalb der Schweiz, ich glaube, das sind wir am besten aufgestellt. Schlicht, weil wir den Standort, der ist heute 85.000 Quadratmeter groß, 11 Fußballfelder auf fast 40 Metern Höhe, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon echt groß. Und da können wir durchaus noch Erweiterungen machen. Also das ist nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, da haben wir viele Ausbaumöglichkeiten noch. Und das bedeutet auch, wir können Wachstum von einem Standort, das Logistik immer am besten oder logistisch immer am besten, wenn man von einem Standort aus das machen kann. Und das gibt uns Optionen, dass wir einfach ganz andere Zustelloptionen halt liefern können. Also wir sind jetzt bei 8 Uhr, nächster Tag dann geliefert. Ziel ist jetzt auf 9 Uhr dann hochzugehen. Wir haben alles immer in einem Paket. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Vorteile, die man schlicht aus dem Ausland nicht kann. Und da glaube ich schon, die Kombination von wir verstehen den Markt sehr gut, wir bilden einen sehr schweizerischen Brand auf, der doch jetzt eine ganz hohe Innovationskraft und eine starke Kundenfokussierung drin hat. Und wir haben eine Logistik, die einfach schon exzellent liefert. Das macht uns keiner so schnell nach. Ist, glaube ich, eine ganz starke Kombo für die Zukunft.
Ist sehr spannend, dass wir über Regionalisierung reden. Du hast mal in einem anderen Gespräch gesagt, es gibt einen Grund, warum Amazon nicht hierher kommt.
Was die Gründe sind, müsste man Amazon fragen. Aber die Frage ist natürlich immer, die Schweiz hat schon noch eine sehr lästige Grenze drumherum. Die hat einen Zoll und da gibt es auch ein paar Hürden natürlich. Und ich glaube, als internationaler Player würde ich mir immer die Frage stellen, wo investiere ich wie viel Geld, um was rauszuholen? Da ist die Schweiz vielleicht schon der lästigste Teil natürlich von Europa. Wenn man einfach denkt, was da alles an Zusatzhürden kommt, dass eines von zwei Ländern weltweit mit Gewichtsverzollung ist ein absurdes Konstrukt eigentlich. Also man verzollt faktisch 1,2 Kilo Laptop in der Schweiz. Das sind schon sehr absurde Herausforderungen, die da an externe Player gestellt werden und das stärkt natürlich unsere Position schon nochmal ein Stück weit mehr. Wir sind klein und haben doch ein paar, ja, muss man fast ehrlich so sagen, ein paar protektionistische Maßnahmen, die nicht wenig wirken teilweise.
Das war's für heute. Welche Rolle spielt die Markenstrategie bei einer Transformation? Welche Führungsprinzipien sind zentral, wenn eine Transformation gelingen soll? Wie muss man mit einem Buying Center umgehen, in dem der Kunde von einem AI-Agenten unterstützt wird? Wie wird sich der digitale Handel in der Schweiz wandeln? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Stefan und Markus, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler.